hallo, es sind doch Leute da. Ich habe euch vor da drüben nicht gesehen. Ich möchte euch heute von einer Freundin von mir erzählen. Es ist eine Kindheitsfreundin. Die sind schon ganz lange befreundet. Sie hat in der Nachbarstraße gewohnt. Und sie hat sich mit 18 taufen lassen. Ich bilde mir gerne ein, dass ich damit irgendwas zu tun hätte. Aber wahrscheinlich war mein Beitrag doch sehr gering. Zu dem Zeitpunkt haben wir nicht mal in derselben Stadt gewohnt. Ja, sie kommt aus einer Familie, in der schon seit Generationen sie nicht mehr in der Kirche waren. Einige von ihrer Familie sind sogar so stark ablehnend der Kirche gegenüber, dass sie, dass meine Freundin ihnen nicht mal von ihrer Taufe erzählt hat. Ja, als Jugendliche habe ich sie damals unserer damaligen Teenie-Stunde eingeladen. Das war mein kleiner Beitrag. Da hat sie sich dann sehr wohl gefühlt, die hat sich irgendwann wieder aufgelöst, aber später kam eine Jugendleiterin, die eine junge Gemeinde aufgebaut hat. Und dort ist sie mit Gründungsmitglied geworden und hat sich ganz sehr viele Jahre ehrenamtlich engagiert und hat sich dann daraufhin taufen lassen. Das war richtig schön, das so mitzuerleben, wie sie quasi den Glauben immer mehr für sich selber entdeckt und da ja so gewachsen ist quasi. Sie hatte so ihre ganzen Bücherregale waren so voll mit Büchern zu geistlichen Themen und sie hatte so ganz ambitionierte Bibellesepläne. Als sie dann Studentin war, später hat sie mehrere Hauskreise mitgegründet und es gab eine Zeit lang, ich bin mir relativ sicher, da hat sie an fast jedem einzelnen Abend in der Woche ist sie in einem anderen Hauskreis gewesen. Es war aber auch richtig schön zu sehen, wie sich ihr Leben da verändert hat. Sie hat zum Beispiel richtig an Selbstbewusstsein dazu gewonnen. Ich kann mich erinnern, als wir jung waren, hatte sie Angst, quasi alleine mit dem Flugzeug ins Ausland allein zu fliegen. Und heute wohnt sie einfach in Spanien. Und sie ist der so sozialste und herzlichste Mensch, den ich kenne. Und es ist eine super große Ehre, mit ihr befreundet zu sein. Wir sind heute hier an ganz unterschiedlichen Stellen im Glauben. Vielleicht haben einige von euch auch so eine ähnliche Erfahrung gemacht wie meine Freundin damals. Einige sind vielleicht so wie ich christlich aufgewachsen und schon als Kind getauft worden. Ihr seid vielleicht an unterschiedlichen Stellen auch. Vielleicht habt ihr gerade Schwierigkeiten im Glauben, Zweifel und Sorgen. Vielleicht seid ihr auch gerade voll glücklich. Vielleicht seid ihr in irgendwie einen gewissen Trott geraten oder so. Aber ich möchte, oder egal an welcher Stelle ihr seid, wie schön wäre das doch, einen Schritt weiter zu gehen. Von wo auch immer ihr gerade seid im Glauben, wie schön wäre das quasi, einen weiteren Schritt zu machen. Zum Beispiel nicht immer mit denselben Fragen irgendwie zu tun zu haben, sich nicht immer dieselben Glaubensfragen stellen zu müssen. Oder sich generell zu fragen, glaube ich jetzt an Gott oder glaube ich nicht an Gott? Wie schön wäre das, wenn wir so eine Begeisterung wieder hätten wie meine Freundin damals und so völlig übersprudeln vor Begeisterung. Oder wie schön wäre das, wenn unser Glaube unser festes Fundament ist, sodass wir mit Hoffnung und Zuversicht auf alles um uns herum sehen können, auf die Geschehnisse um uns herum in der Welt oder auch auf unsere Probleme sehen können. Wenn wir quasi einfach sagen könnten, mein Gott ist größer, ich glaube an diesen Gott, was kann schon passieren? Und genau darüber möchte ich heute mit euch nachdenken. Wie kann unser Glaube wachsen? Oder wie können wir überhaupt erst zum Glauben kommen? Okay, es gibt da die erste Möglichkeit. Wir können versuchen, das einfach in uns selber irgendwie herzustellen, es irgendwie zu machen. Wir könnten jetzt sagen, okay, ich will jetzt wieder so einen begeisterten und so einen festen Glauben haben und dann wird sich dieser Glaube einfach so einstellen, dann wird er einfach so kommen. Wir versuchen es einfach, wir strengen uns an und dann kommt er einfach so. Ich glaube tatsächlich, dass wir das auch häufig probieren. Wenn wir zum Beispiel gerade Probleme mit dem Glauben haben oder Zweifel haben, dann haben wir manchmal so die Tendenz, das einfach so wegzuschieben und zu sagen, das fordert mich irgendwie heraus, ich muss einfach mehr glauben und dann geht das schon weg so. Dann haben wir keine Zweifel mehr, dann werden sich die Probleme so erledigen. Allerdings funktioniert es wahrscheinlich eigentlich nicht. vor allen Dingen langfristig nicht. Da kann es uns sogar schaden, weil wir dem Problem quasi ausweichen. Wir drehen uns immer so im Kreis oder treten irgendwie so auf der Stelle und bleiben irgendwie stecken in dem, okay, ich muss das glauben, aber ich kann es irgendwie nicht glauben, aber ich muss das glauben, aber ich kann eigentlich nicht. Und dann kommen wir halt nicht weiter und das schadet unserem Glauben langfristig. Letztlich können wir eben diesen Glauben nicht machen, sondern letztlich wird Glaube von Gott geschenkt. Ich will das ein bisschen erklären. Wir können zum Beispiel es uns grundsätzlich nicht aussuchen, ob wir die Botschaft von Gott überhaupt hören. Also so generell im Laufe unseres Lebens. Hier in Ostdeutschland gibt es viele Menschen, die eigentlich ihr ganzes Leben lang nie irgendwas mit Kirche zu tun haben. Und die können sich das nicht aussuchen, die hören quasi einfach nie davon. Oder vielleicht hören sie auch davon, oder auch andere haben mit Christen zu tun, aber die handeln dann so lieblos, dass man vielleicht sogar von Gott abgeschreckt wird. Es ist also quasi nicht in unserer Hand, ob uns Gottes Botschaft überhaupt erreicht. Andererseits können wir es uns auch nicht aussuchen, ob wir diese Gewissheit bekommen, dieses Vertrauen im Glauben. Auch das wird von Gott geschenkt. Ja, also wenn quasi das alles von Gott geschenkt wird, dann wäre ja quasi jetzt die Schlussfolgerung zu sagen, das ist aussichtslos, irgendwie glauben zu wollen oder im Glauben wachsen zu wollen. Es ist quasi egal, was wir tun so. Gott schenkt einfach Glauben dem er es halt schenken möchte. Und wenn wir halt nicht dabei sind, naja, dann ist es halt so. Das wäre dann quasi die zweite Möglichkeit. Wir ziehen uns quasi raus und wir leben unser Leben friedlich weiter. Und wenn Gott sich dazu entschließt, uns Glauben oder Wachstum im Glauben zu schenken, dann wird es einfach passieren. Das würde dann auch bedeuten, dass wir eigentlich nicht mehr zum Gottesdienst kommen müssten, wenn wir nicht sowieso schon erhebende Gefühle haben, wenn wir herkommen. Wir müssten auch nicht mehr zum Hauskreis gehen oder Bibel lesen. Es kann tatsächlich sein, dass Gott so wirkt. Statistisch gesehen ist es nicht so häufig. Es gibt so Untersuchungen, die sich die Abhängigkeit von Kirche und Religiosität oder das Verhältnis ansehen. Und da ist es relativ eindeutig, wenn sich jemand nicht oder wenig religiös irgendwie betätigt, also zum Beispiel zum Gottesdienst geht oder irgendwie Bibel liest oder etwas anderes macht, dann wird die Person auch früher oder später sagen von sich selber, dass sie eigentlich nicht gläubig ist. Okay. Jetzt haben wir also festgestellt, erstens, wir können unseren Glauben nicht selber machen, nicht irgendwie hervorbringen. Und zweitens, wir können das Ganze auch nicht einfach irgendwie auf Gott schieben und uns da völlig rausziehen. So, was machen wir jetzt? An so einer Stelle ist immer sehr praktisch, die Bibel zu fragen. So, jetzt lese ich einmal den Predigttext vor. Es ist die Einheitsübersetzung, wenn jemand mitlesen möchte. Apostelgeschichte 16, 9 bis 15. Paulus hatte in der Nacht eine Vision. Ein Mazedonier stand da und bat ihn: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Auf diese Vision hin wollten wir sofort nach Mazedonien abfahren, denn wir kamen zu dem Schluss, dass uns Gott dazu berufen hatte, dort das Evangelium zu verkünden. So brachen wir von Troas auf und fuhren auf dem kürzesten Weg nach Samothrake und am folgenden Tag nach Neapolis. Von dort gingen wir nach Philippi, eine führende Stadt des Bezirks von Mazedonien, eine Kolonie. In dieser Stadt hielten wir uns einige Tage auf. Am Sabbat gingen wir durch das Stadttor hinaus an den Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten. Wir setzten uns und sprachen zu den Frauen, die sich eingefunden hatten. Eine Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatria, hörte zu. Sie war eine Gottesfürchtige, und der Herr öffnete ihr das Herz, sodass sie den Worten des Paulus aufmerksam lauschte. Als sie und alle, die zu ihrem Haus gehörten, getauft waren, bat sie: Wenn ihr wirklich meint, dass ich zum Glauben an den Herrn gefunden habe, kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie drängte uns. Also hier geht es zunächst um Paulus. Er war damals ein großer Verfechter von Gottes Botschaft. Nachdem damals Jesus in den Himmel zurückgekehrt war, war Paulus zunächst ein sehr starker Gegner vom Christentum. Er hat Christen verfolgt. Dann ist ihm aber Jesus persönlich begegnet. Er ist Christ geworden und hat dann sein ganzes Leben als Missionar verbracht, von Jesus Botschaft erzählt. Er hatte drei große Missionsreisen, hat überall Gemeinden gegründet. heute in, also da, wo heute Türkei und Griechenland ist. Genau, diese, die Geschichte aus dem Predigttext spielt am Anfang der zweiten Missionsreise. Und dort erhält Paulus die Vision, nach Mazedonien zu gehen. Das ist im heutigen Griechenland. Vorher waren Paulus und seine Mitarbeiter nur in der heutigen Türkei unterwegs gewesen. Das ist also quasi der Anfang von einem neuen Kapitel. Auch damals schon wurde zwischen Türkei und Griechenland die Grenze zwischen Asien und Europa gezogen. Das heißt, diese Vision hat Paulus und seine Mitarbeiter aufgefordert, nach Europa zu gehen. Und jetzt fing quasi die Mission in Europa an. Die Paulus und seine Mitarbeiter zogen also ganz begeistert los und kamen schließlich nach Philippi in Mazedonien. Philippi war eine römische Stadt, das heißt, hier war römisches Stadtrecht und es herrschten Römer, dort wohnten Römer und Römerinnen mit Mazedoniern. Es gab verschiedene Religionen, die Juden waren wahrscheinlich nicht so beliebt, sie mussten sich immerhin außerhalb der Stadt treffen. Genau. Und sobald sie angekommen waren, haben sie ihre beliebteste Missionsmethode angewendet. Machen wir heute nicht mehr so häufig aus offensichtlichen Gründen. Sie gingen nämlich am Sabbat in eine Synagoge. Hier war es vielleicht auch Open Air, wissen wir nicht genau. Und gingen in den Gottesdienst und nahmen daran teil und predigten dort. Damals waren neben den Juden auch viele Nichtjuden da. Es gab nämlich Nichtjuden, die aber so ein Interesse am Judentum hatten. Die fanden zum Beispiel den Gott Israels recht spannend, konnten mit den griechischen Göttern, so Zeus und so, nicht so viel anfangen. Oder jüdische Ethik fanden sie zum Beispiel auch sehr spannend. Das waren tatsächlich oft die ersten Christen, diese Nichtjuden. Und genau so eine Person ist auch Lydia. Die Geschichte zu Lydia ist ausgesprochen kurz, aber wir haben ausgesprochen viele Informationen in dieser kleinen Geschichte. Zum Beispiel Lydia könnte ihr echter Name sein, könnte aber auch ein Spitzname sein. Das heißt nämlich übersetzt Frau aus Lydien. Lydien war damals eine benachbarte Region. Solche Spitznamen hatten tatsächlich oft Sklaven. Das heißt, vielleicht war sie sogar eine ehemalige Sklavin. Auf jeden Fall war sie in Philippi eine Fremde. So, und sie hat mit Purpur gehandelt. Purpur war damals ein sehr teurer Farbstoff. War so zwischen Rot und Lila, so ein ganz bisschen wie meine Hose vielleicht, aber ein bisschen mehr ins Lila gehende. Genau, sie hatte wahrscheinlich einige finanzielle Ressourcen, weil sie mit diesem teuren Stoff handeln musste. Genau, und führte ihren eigenen Haushalt. Das war ausgesprochen ungewöhnlich in der Zeit, weil damals die Männer die Familienoberhäupter waren. Das heißt, wahrscheinlich war sie unverheiratet oder sie war eine Witwe. Okay, sie war also selbstständig, sie wusste, was sie wollte und sie hat es geschafft, in der Fremde eine Existenz aufzubauen. Durch ihren Glauben war sie und ihre Herkunft war sie wahrscheinlich einerseits so ein bisschen eine Außenseiterin, andererseits hatte sie wahrscheinlich auch gewisses Ansehen durch ihren Beruf. So, und jetzt nach dieser ganzen Vorgeschichte, wie kommt denn Lydia jetzt zu ihrem Glauben? Einerseits macht der Text ziemlich deutlich, dass Gott damit etwas zu tun hatte. Es steht nämlich, er öffnete ihr das Herz, sodass sie den Worten des Paulus aufmerksam lauschte. In keiner anderen Stelle in der Apostelgeschichte wird das so deutlich gesagt, dass Gott was damit zu tun hatte. Das zeigt, dass Gott etwas ziemlich Großes mit Lydia vorhatte. Ihr Haus wird das Zentrum von der ersten europäischen Gemeinde. Sie lädt ja Paulus und seine Mitarbeiter zu sich nach Hause ein und das wird quasi dann das Zentrum von der ersten Gemeinde. Und der Philipperbrief, den wir auch in der Bibel lesen können, ist an diese Gemeinde geschrieben, also wahrscheinlich an ihre Gemeinde geschrieben. Genau. Allerdings kommt Lydia auch nicht einfach zum Glauben, also einfach ohne, dass Lydia irgendwas damit zu tun hatte, nicht einfach an Lydias Willen irgendwie vorbei oder auch gegen ihren Willen. Denn was genau tut Lydia, bevor Gott ihr das Herz öffnete? Ich lese es nochmal kurz vor. Eine Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Sie hörte zu. Sie machte sich also auf diesen Morgen, an diesem Morgen stand sie auf, machte sich auf den Weg zum Synagogengottesdienst, zu dem sie nicht gehen müsste, weil sie ja nicht mal Jüdin ist. Sie geht also hin, einfach um Gottes Gegenwart zu suchen. Sie ist einfach da und sie hört zu. Sie hätte da nicht hingehen müssen. Sie hätte auch, dann kamen dann neue Missionare, die anfingen, etwas Neues zu predigen. Und da hätte sie auch einfach aufstehen und gehen können. Aber sie blieb da. Sie hat sich da ganz bewusst für entschieden, in die Hörweite von Gottes Wort zu gehen. Und innerhalb von dieser Hörweite von Gottes Wort hat Gott gewirkt. Dann ließ sich Lydia taufen, aber da hörte ihre Suche auch nicht auf, sondern sie bestand darauf, dass Paulus und seine Mitarbeiter da blieben, in ihrem Haus blieben, damit sie in dieser Hörweite bleiben kann. Wie oft machen wir das so wie Lydia? Wie oft kommen wir vor Gott, oder oft kommen wir vor Gott, weil wir uns irgendwas etwas wünschen. Wir bitten um Hilfe oder um Kraft. Wir stehen vor einer schwierigen Entscheidung, dann bitten wir um Weisheit. Oder wir wissen irgendwo nicht weiter und wünschen uns Führung und eine klare Antwort. Oder wenn wir Bibel lesen, wie oft sehen wir da wirklich ganz genau hin, ohne dass wir schon vorher wissen, glauben zu wissen, was da steht. Oder wenn wir zum Beispiel im Hauskreis sind und über ein Glaubensthema reden, wie oft hören wir wirklich ganz genau hin, was der andere sagt, ohne dass ich selber schon was sagen möchte? Wie oft suchen wir Gottes Gegenwart nicht, weil wir irgendwas wollen, sondern einfach, um zuzuhören? Wie oft kommen wir in Gottes Gegenwart und sind wirklich offen für ihn? Ich möchte euch heute ermutigen, euch Lydia zum Vorbild zu nehmen und das einfach mal auszuprobieren. Wenn ihr euch danach sehnt, in eurem Glauben einen nächsten Schritt zu gehen, egal von wo aus ihr diesen Schritt machen wollt, dann möchte ich euch ermutigen, wie Lydia Gottes Gegenwart zu suchen, ohne schon Erwartungen an seine Nähe zu haben. Einfach da sein und zuhören. Denn wir haben die Hoffnung, dass Gott auch unser Herz öffnet. Amen.